Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Achtung, Achtung, Vorwarnung, liebe BVB-Fans. Folge 6 unseres Podcasts, die Dortmund-Woche. Und ich muss mich an der Stelle entschuldigen. Tonprobleme, ja, die nächsten rund 45 Minuten sind informativ, hoffe ich, glaube ich, aber vom Ton her vor allen Dingen bei mir nicht ganz so gut. Sorry dafür. Der alte Hase, der Olli, der hat das besser hinbekommen. Also ich lerne da auch neu dazu auf diesem neuen Feld Podcasts. Wir hoffen trotzdem, dass die Infos so interessant und gut sind, dass ihr ja dranbleibt in den nächsten 45 Minuten. Wir haben vieles vor mit euch. Wir haben natürlich einen Spieler der Woche. Wir sprechen über Torheld Stefan Tigges, der 23-Jährige, der das Kopfballtor gegen den 1. FC Köln gemacht hat. Wie er damals bei seinem ersten Profivertrag bei der Unterzeichnung vorgefahren ist, in welchem bescheidenen Auto. Das zeigt ihn, glaube ich, sehr besonders und seinen Charakter. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über Bradley Fink, der in der U19 alles kaputt schießt und was der Plan mit ihm ganz besonders ist, ja, von Seiten des BVB. Und noch ein Talent, Karim Adeyemi, der Transferpoker, in den sich Sebastian Kehl höchstpersönlich eingeschaltet hat, nach Salzburg geflogen ist. Und wir nennen euch in dem Podcast, wie der aktuelle Stand ist und welcher BVB-Konkurrent dazwischen funken könnte. Es geht auch um Jadon Sancho und die große Krise von ihm bei Manchester United. Und es gibt einen Geschichtsexkurs mit Olli Müller. Also ganz viel Stoff. Sorry für meine spezielle Tonqualität. Und wir wünschen euch viel Spaß mit der Dortmund-Woche.
Die Dortmund-Woche. Am Ende einer englischen Woche aufgezeichnet, vor der nächsten englischen Woche aufgezeichnet, natürlich von meiner Wenigkeit Olli Müller und von?
Von mir, von Patrick Berger, mit 2 Siegen im Gepäck. Ne? Das freut die BVB-Fans, glaube ich, ganz besonders, Olli, oder? 2x2-0, ich glaube, daran kann man sich gewöhnen.
Ja, zwei Siege im Gepäck und du hast frische Nordseeluft getankt und bist... sagen wir mal, fit und mit gestärktem Immunsystem zurückgekehrt, bevor jetzt ganz, ganz wichtige Aufgaben anstehen. Ne?
So ist es. Sehr viel Fisch gegessen. Ne? Das soll ja auch gut sein. Für sehr Geist gut. Und für Seele und für Körper. Und war auch mal ganz nett, muss ich sagen, so ein Fußballspiel gemütlich von der Couch aus zu verfolgen. Also muss ich auch sagen, im Stadion sieht man natürlich viel mehr und kriegt mehr mit, aber so ein Spiel dann irgendwie, weiß gar nicht, wann das letzte Mal ist, dass ich ein BVB-Spiel mal gemütlich von der Couch aus sehen konnte, hat auch was.
Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen, wobei es stimmungsmäßig richtig gut war, speziell am Samstag bei diesem 2:0 Sieg gegen den 1. FC Köln auf der Südtribüne. Da tut sich mittlerweile auch was. Einige der Ultras waren zurückgekehrt, das war zumindest mein Eindruck. Also stimmungsmäßig war das richtig gut. Es war auch ein sehr interessantes Spiel. Allerdings, man muss sagen, das hatte man schon gemerkt, in dem ersten Spiel in der vergangenen Woche, in dem DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt, der BVB strotzt momentan nicht gerade vor Leichtigkeit und Esprit. Es sind 2 Arbeitssiege gewesen und dieses 2:0 gegen den 1. FC Köln war ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel aus Dortmunder Sicht, denn die Kölner hatten mehr von der Partie und die Kölner waren in vielen Bereichen, speziell was Ballbesitz angeht, was Spielkontrolle angeht, die bessere Mannschaft. Das hat Marco Rose auch eingeräumt und das zeigt natürlich auch, wie der BVB zurzeit beieinander ist. Das kann man jetzt positiv sehen und kann sagen, okay, die Jungs nehmen die Situation an, sie punkten, sie bleiben dran. Das beweist ja auch der Blick auf die Tabelle. Nur einen Punkt Rückstand auf den FC Bayern München, aber sie tun sich teilweise schwer. Das Positive, wie gesagt, ist auch, dass der BVB dann in der Lage ist, aufgrund seiner individuellen Qualität Spiele für sich zu entscheiden, wenn auch mit Torschützen, die man nicht unbedingt, sagen wir mal, als Goalgetter auf der Rechnung hatte.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also du sprichst es an, dass da beispielsweise Thorgan Hazard getroffen hat, mhm. oder dreimal getroffen hat. Das ist ja jetzt nicht ganz, ganz untypisch, unter anderem auch ein Steffen Tigges. Zu den beiden kommen wir jetzt gleich nochmal ausführlicher. Aber was man unter dem Strich beim BVB sagen muss, die Moral hat diesmal gestimmt. Ne? Also Laufleistung gegen Köln 119,6 km/h, damit mehr gelaufen als der FC. Also das zeigt schon, dass die Mannschaft gewillt ist, Spiele zu drehen, Spiele zu gewinnen. Das ist schon positiv. Und da muss man auch sagen, Hut ab mit der Mannschaft, mit den Widrigkeiten, gegen die man ankämpft. Da holt auch Marco Rose aktuell das Beste raus. Trotzdem, wenn da keine Besserung in Sicht ist in Sachen Verletzte, frage ich mich, wie lange geht das noch gut?
Das ist eine berechtigte Frage, weil man geht natürlich an die eigene Leistungsgrenze, die Sekundärtugenden. Das sind ja oftmals die Dinge gewesen, kämpfen, kratzen, beißen, laufen, die Borussia Dortmund abgesprochen worden sind. Stichwort Charakterfrage, die immer wieder gestellt worden ist, von außen, teilweise auch von den Spielern, manchmal in einem Anflug von Selbstkritik selbst. Zuletzt nach dieser 0-4-Klatsche im Hinspiel in der Champions League bei Ajax Amsterdam. Diese Charakterfrage, muss man sagen, ist in den letzten Wochen durchaus eindrucksvoll beantwortet worden. Ohne Emre Can, ohne Mo Dahoud, ohne Guerrero, ohne Nico Schulz, der ja dann der etatmäßige Vertreter von Guerrero auf der Linksverteidigerposition wäre. Und vor allen Dingen ohne Reyna und ohne Haaland, das zu kompensieren, ist nicht ganz einfach und trotzdem, mich hat es überrascht, wie, sagen wir mal, stark der erste FC Köln die dominierende Rolle in diesem Spiel eingenommen hat. Das kann an sich nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein, zu Hause so zu spielen wie gegen Köln, aber momentan scheint es auch nicht anders zu gehen. Spannende Frage, wie lange das so gut gehen wird. Spannende Frage vor allen Dingen, wie lange das gut gehen wird, wenn die Gegner dann entsprechend qualitativ besser werden. Ajax Amsterdam oder RB Leipzig, das sind ja die kommenden beiden Aufgaben. Aber wie gesagt, halten wir uns mal an den positiven Dingen fest. Und dann müssen wir auch sagen, dass jemand, der auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, zweimal für Borussia Dortmund jetzt entscheidende Tore gemacht hat. Und da wären wir bei unserem
Spieler der Woche.
Und zu diesem Spieler der Woche gibt es eigentlich auch sowas wie den Spruch der Woche. Der stammt von André Schubert, dem Trainer des FC Ingolstadt. Der hat nämlich nach dem DFB-Pokalspiel zu eben jenem Spieler der Woche gesagt, ja, leck mich doch am Arsch, jetzt machst du auch Tore. Als ich dich damals trainiert hat, hast du so gut wie nie getroffen.
Ja, stimmt. Das hat er bei uns bei Sport1 gesagt. Wir haben das Pokalspiel ja live übertragen. Und viele Leute wirklich am TV dran gesessen. Schubert und Hazard haben ja zusammen in Gladbach zusammengearbeitet. Ne? Und ja, das ist tatsächlich eine Qualität, die Thorgan Hazard hat. Ich finde ja ohnehin, das ist so ein unfassbar starker Spieler, der immer wieder von Verletzungen geplagt wurde in der Vergangenheit. Der konnte, glaube ich, gar nicht so richtig zeigen bisher, also klar, immer mal zwischenzeitlich aufgeblitzt, aber seine große Klasse hat er noch nie so richtig unter Beweis stellen können, oder? Wie siehst du das?
Ja, also seine erste Saison beim BVB, die fand ich sehr stark. Er ist ja 2019 von Borussia Mönchengladbach gekommen. Daher auch die Verbindung zwischen André Schubert und Thorgan Hazard. Und seine erste Saison, die fand ich sehr stark. Da hatte er 20 Torbeteiligungen, hat 7-mal getroffen, 13 Treffer vorbereitet. Das konnte sich sehen lassen. Da war er auch weitgehend verletzungsfrei. Da konnte er seine Schnelligkeit einbringen. Er wirkte spritzig, voller Tatendrang, verfügt ja auch über eine herausragende Technik, ist ein sehr vielseitig verwendbarer Spieler im Offensivbereich, kann auf der 10 spielen, auf den Flügeln, kann die sogenannte abknickende 9 auch spielen, weil er halt auch stark ist, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, dann kann er den Ball gut behaupten. Aber an diese starke erste Saison konnte er dann halt nicht anknüpfen. Und wie gesagt, das ist sein großes Problem, sind Verletzungen. Wenn man mit ihm spricht, mit Thorgan Hazard, hat man den Eindruck, man würde sich vielleicht etwas mehr Temperament bei ihm manchmal auch wünschen. Aber er ist durchaus jemand, der auch über eine große Explosivität verfügen kann, der die auch abrufen kann. Dazu muss er gut drauf sein. Nur wie gesagt, auch dazu gab es eine interessante Aussage von Marco Rose, der ja gesagt hat, ja gut, also bei Torgen ist es so, der macht 2-3 Sprints und dann ist der im Prinzip mausetot. Es war ja in dieser Saison so, dass er beim Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat und danach 5 Spiele gefehlt hat mit diesen Sprunggelenksproblemen.
Sprunggelenksprobleme, ne? Genau.
Ja, und jetzt ist er toi 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 wieder da. Das ist wichtig, weil ich glaube auch, dass er dringend, dringend gebraucht wird für das Spiel gegen Ajax Amsterdam am Mittwoch.
So ist es, so sehe ich es auch. Und das ist ja, das sieht man ja immer wieder. Also genauso Phasen, wir reden ja darüber, dass ein Erling Haaland ausfällt. Der wird auch wahrscheinlich bis zum Jahresende noch fehlen. Der ist ja am Sonntag quasi wieder zurückgekehrt, war eine Woche ja in Norwegen mit der Familie, hat da seine Haaland-Akademie in Brüne eröffnet und wird jetzt quasi ab dieser Woche dann die Reha sozusagen fortsetzen in Dortmund. Aber genauso Ausfälle können ja dann eben Chancen sein, für Spieler dann aus diesen Windschatten so ein bisschen hervorzutreten. Also ich will jetzt natürlich nicht Hazard mit Haaland vergleichen, weil das völlig unterschiedliche Spielertypen sind. Aber du weißt, was ich meine, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, in dem Windschatten dann eben auch zu wachsen und das auszunutzen. Und das hat er perfekt gemacht. Er ist im Pokal reingekommen in der Schlussphase, die letzten 20 Minuten, hat da beide Tore gemacht, wirklich auf eine sehr starke Art und Weise. Und dann für mich fast schon der Spielzug der Woche, dieses Tor gegen den ersten FC Köln zum 1-0, diese unglaublich freche Flanke von Jude Bellingham auf den Kopf. Und ist ja auch interessant, Thorgan Hazard schon einige Spiele für den BVB gemacht, schon einige Tore, 41 in der Bundesliga, also generell für den BVB, aber auch für Gladbach. Und das erste Mal tatsächlich mit dem Kopf. Ja, also glaubt man auch nicht, dass der Kleine sich da hochschraubt und das Ding reinmacht. Gut gemacht, ne?
Ja, definitiv. Also man ist immer wieder überrascht, wenn man dann mit manchen Statistiken konfrontiert wird. Thorgan Hazard spielt ja jetzt auch nicht erst seit gestern in der Fußball-Bundesliga, aber tatsächlich erste Treffer mit dem Kopf. Dazu an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Das Problem ist nur, der BVB muss jemanden ersetzen, der an sich kaum zu ersetzen ist, mit Erling Haaland. Und die Frage, die sich immer stellt, ist, wenn der dann mal ausfällt, wie macht man es denn am besten? Also und da hat Marco Rose ja auch einiges versucht. Er hat mit, man kann sagen, diesen Spielern, die eigentlich von den Eigenschaften eher so eine Mischung aus Stürmer und Mittelfeldspieler sind, schon mal probiert, mit der sogenannten abknickenden Neun. Die Mannschaft allerdings ist darauf eingestellt, mit einer richtig klassischen Neun, sprich mit Erling Haaland zu spielen. Und es ist immer schwierig, wenn man stilistisch da was ändern muss. Und da passt es eigentlich ganz gut, dass, den hätten wir vielleicht auch sogar, nein, Hazard hat schon mit den 2 Treffern gegen Ingolstadt und mit dem einen Tor gegen Köln dann zählbar etwas mehr geleistet. Aber man hätte auch darüber nachdenken können, jemanden vielleicht als Spieler der Woche zu bezeichnen, den vor Saisonbeginn, sagen wir mal so, kaum jemand auf der Rechnung hatte.
Nur Insider,
aber erzähl mir nicht, du hättest den auf der Rechnung gehabt als Haaland-Vertreter.
Nein, ganz und gar nicht.
Das wäre frech,
nee. Die Rede ist natürlich von Steffen Tigges. Also klar, wir sehen ihn im Training, ist jetzt für uns beide, die den BVB begleiten, natürlich auch für die Fans draußen kein komplett Unbekannter. Ich glaube dann aber über die Landesgrenzen hinaus dann schon ein bisschen mehr. Steffen Tigges, der ja in Osnabrück aufgewachsen ist und der ein sehr, sehr bodenständiger Junge ist. Da hat man es ein paar Mal versucht. Unter anderem im Pokal hat er ja auch seine Chance bekommen. Der ein oder andere hat ihm schon abgesprochen, vielleicht die Qualität für ganz oben zu haben, weil er dann hier und da auch die ein oder andere Möglichkeit ausgelassen hat. Aber man muss unterm Strich sagen, wie er dieses Tor, mit was für einem Willen er das Tor zum 2-0 gegen Köln gemacht hat. A la Bonheur schraubt sich da hoch mit seinen 90 Kilo und seiner 1,93 Größe und mit ganz, ganz viel Wille sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Und natürlich dann die Frage, ist das jemand, der Erling Haaland vielleicht auf Dauer ersetzen kann? So, und die wollen wir natürlich auch ein bisschen besprechen. Was glaubst du?
Also wir können die Fragestellung erörtern, beantworten können wir sie natürlich nicht. Das ist schwer, das würde dem Jungen auch nicht gerecht werden, weil Ich denke schon, dass es einen nicht unerheblichen Qualitätsunterschied zwischen Erling Haaland und Steffen Tigges gibt. Da würde mir sicherlich auch niemand widersprechen.
Ich glaube sogar, dass er selbst da nicht widersprechen würde.
Nein, definitiv nicht. Ich habe ihn übrigens gefragt, ob Erling Haaland ihm gratuliert hatte. Sagt er bislang noch nicht, aber der wird sich garantiert melden. Nein, aber wenn man sich die Biografie von Steffen Tigges anguckt, wir haben ja eben schon mal diese nicht ganz unwichtigen sogenannten Sekundärtugenden erwähnt, sprich hart an sich zu arbeiten, an die eigene Chance zu glauben, sich nie mit etwas zufrieden zu geben, was man vielleicht als Zwischenstation schon erreicht hat. Wenn man sich diese Biografie von ihm anschaut, dann muss man wirklich sagen, das ist ein richtig guter Junge und ich glaube, dass jemand mit dieser Biografie, dieser Mannschaft von Borussia Dortmund auch gut tut. Denn Steffen Tigges ist sozusagen der Anti-Prototyp, was die aktuelle Fußballergeneration angeht.
Das der Anti-Haaland. Wollen wir ihn Anti-Haaland nennen?
Anti-Haaland würde ich nicht unbedingt sagen. Aber was mir an ihm gefällt, ist, dass er jemand ist, der tatsächlich die Aschenplätze noch kennengelernt hat, kommt aus Osnabrück, ist mit dem VfL Osnabrück ja damals im Sommer 2019, bevor er zum DVB gekommen ist, aufgestiegen von der dritten in die zweite Liga. Aber der Verein, der VfL Osnabrück, der hat keine großen Anstalten gemacht, um ihn zu halten. Und dann kam der Schritt zu Borussia Dortmund, weil der BVB irgendwas in ihm gesehen hat. Nicht nur leistungstechnisch, was er damals abgerufen hat, konnte er ja teilweise nicht, weil er hat in Osnabrück ja teilweise auf einer Linksverteidigerposition
gespielt. Linksverteidiger, linkes Mittelfeld, ja, ganz
genau, seltsam, ne? Irre. Ja. Ja. Und gleichzeitig war er aber auch jemand, der sehr ehrgeizig ist und der über einen sehr guten Charakter verfügt. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass er nicht in diesen Nachwuchsleistungszentren, wo den Jungs A, natürlich eine sehr gute Ausbildung zuteil wird, aber B, ihnen vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel abgenommen wird, was dann dazu führt, dass das Verantwortungsbewusstsein, Eigenverantwortung nicht am allergrößten ausgeprägt ist. Tigges hat sich hochgekämpft. Es mag sicherlich talentiertere Offensivspieler geben, aber ich finde es beeindruckend, wie er sich dann auch beim BVB durchgesetzt hatte. Er war ja sofort da, dann in der Regionalligamannschaft, hat da, ich glaube, in der ersten Saison, das ist die Saison 2019-20 gewesen, schon als Torjäger und als Vorbereiter geglänzt, durfte dann peu à peu reinschnuppern bei den Profis. Und auch dann wurde er zwischendurch immer wieder zurückgeschickt, aber er hat nie nachgelassen. Und man höre und staune, jetzt sagt dann Marco Rose auf einmal, also Steffen Tigges ist der Spielertyp, der einen Haaland, wenn der überhaupt zu ersetzen ist, am ehesten ersetzen kann. Also da muss man mal sehen und konstatieren, was das für eine tolle Entwicklung ist, die Steffen Tigges mittlerweile ja schon 23 dahingelegt hat.
Ja, total. Wir können ja auch mal, Olli, wo wir gerade an der Stelle sind, du hast Marco Rose angesprochen, der und Steffen Baumgart, der Köln-Trainer, sind ja sehr, sehr gut befreundet und hinterher war auf der PK noch ein bisschen was los. Wir hören mal rein, was die beiden gesagt haben.
Kannst du ja mal Baumi fragen, der findet den Jungen auch.
du hast ihn mir nicht gegeben.
Auch ganz gut, hat mich im Sommer angerufen, aber ja, wir sind überzeugt davon, dass Tiki hier im Moment noch am richtigen Ort ist für uns und das hat er heute nachgewiesen. Ich glaube, dass seine Entwicklung noch nicht am Ende ist. Er ist ein physisch starker Stürmer. Das bedeutet, er ist der Spielertyp, der am ehesten noch einen Erling dann auch ersetzen kann. Vorher haben wir es mit spielstarken Stürmern probiert. Toto hat auch ein Kopfballtor gemacht, aber du hast nach Tiki gefragt. Guter Junge, gute Entwicklung insgesamt. Ich glaube, stolz wie Bolle heute und das mehr als zu Recht, sich erst seinen Traum Bundesliga erfüllt, jetzt der Traum erstes Bundesliga-Tor. Und ich hoffe, dass ihn das ja richtig nach vorn bringt. Und wir ihn hier in Dortmund noch gut weiterentwickeln können. Und dann werden wir sehen, wo sein Weg hinführt.
Ja, genau. Du hast ihn mir nicht gegeben. Das hat der Steffen Baumgart gesagt. Denn es war schon wirklich so. Also der 1. FC Köln hat da mehrfach angefragt und angeklopft. Jörg Jacobs, der Interimsportchef, hatte sich gemeldet. Und das war in der Phase, als man nicht genau wusste, Anthony Modest, wird aus dem noch was? Ja, es ist aus dem was geworden. Sebastian Andersson, der ja auch nicht ganz fit ist. Also die waren da schon mehr als interessiert, den wirklich für die erste Mannschaft zu nehmen. Aber Marco Rose hat da ganz klar gesagt, nee, der Junge bleibt bei uns. Denn gerade dann, wenn ein Erling Haaland ausfällt, ist er eben noch der Typ, der dem Ganzen am ehesten kommt. Und man muss ja ohnehin sagen, Steffen Tigges, wir haben es gesagt, bodenständiger Junge, einer, der sich auch mit dem BVB identifiziert, der ist damals, haben wir gehört, als er dann frisch von Osnabrück nach Dortmund gekommen ist, mit der Freundin direkt in die City gezogen, an den Borsigplatz, also da auch wirklich so ein bisschen auch festzustellen und zu sehen, wie denn dieser Verein tickt, die Stadt tickt, wie sehr das Ganze auch gelebt wird. Mittlerweile wohnt er da nicht mehr und ist ein bisschen umgezogen dahin, wo es, ja, ich würde fast sagen, wo alle hinziehen, ja, wo auch Wasser ist. Muss jetzt nicht unbedingt nennen, wo das ist. Olli, hast du auch eine Idee? Ich glaube, die Zuhörer auch. Ja, und was ich besonders cool finde, hat er jetzt im Januar 2020 seinen Profivertrag unterschrieben und der ein oder andere Beobachter hat erzählt, dass er im Polo oder besser gesagt im Kleinwagen der Mutter vorgefahren ist, die Knie quasi im Gesicht gehabt bei seiner Größe und dann mit einem breiten Grinsen dahin gefahren ist und den Profivertrag unterschrieben, der bis 2024 geht. Also wirklich ein cooler Junge, für den man sich sehr, sehr freut. Und ja, die Frage können wir natürlich nicht beantworten, ob er der Haaland-Ersatz ist. Das wäre auch vermessen, das zu tun. Aber zurzeit, was die Entwicklung angeht, ist das schon sehr, sehr positiv. Und es gibt weiterhin Anfragen für ihn. Aber der BVB ist, glaube ich, ganz froh, jemanden wie ihn bei sich zu haben, der ja dann eventuell da ist, wenn er gefragt wird.
Ja, und man muss ja auch sagen, er hat momentan, was diese Besetzung dieser durch die Haaland-Verletzung vakanten Mittelstürmerposition angeht, einfach sehr gute Karten. Er hat sich das erarbeitet und man muss es immer wieder in Erinnerung rufen, damit dürfte, wenn man bei Saisonbeginn darüber geredet hat, sollte der Haaland mal ausfallen, wer könnte ihn ersetzen? Auf Tigges wäre da kaum jemand gekommen. Da hätte man entweder über den Königstransfer, über Daniel Malen gesprochen, der ja nach wie vor Anpassungsprobleme hat.
Auch der Flitze hatte. Hast du das schon mal gehört?
Flitze, ja. Das ist Lieblingswort von Marco Rose. Also ich musste für einen Moment überlegen, was er damit meint. Aber dann habe ich es verstanden. Hatte ich auch schon mal. Auf jeden Fall, da hätte man eher über Donny Malen gesprochen oder natürlich über Youssoufa Moukoko. Aber Youssoufa Moukoko hat auch Probleme mit Verletzungen, ist jetzt gerade wieder dabei, sich aus einer rauszuarbeiten. Und gleichzeitig merkt man bei ihm natürlich auch, bei Moukoko, dass dieser Sprung dann tatsächlich der größte ist. Er hat bislang mühelos alle Sprünge, alle Hindernisse, die sich ihm in seiner noch sehr, sehr jungen Karriere in den Weg gestellt haben, mühelos gemeistert. Aber das Ankommen in der Bundesliga ist dann doch etwas anderes. Vielleicht merkt man da dann auch den Altersunterschied zu jemandem wie Tigges, der mit seinen 23 natürlich eine gewisse Reife hat. Aber Talente ist ein gutes Stichwort und dann habe ich mal eine Frage an dich, Patrick. Was haben Steffen Tigges und ein junger Mann namens Bradley Fink gemeinsam? Sind mehrere Sachen.
Ja, was sie gemeinsam haben, mehrere Sachen. Sind beide Stürmer, schießen beide gerne Tore. Und der eine sogar, glaube ich, ein bisschen mehr als der andere, oder? Meinst du das oder was hast du für...
Ja, das ist das eine. Ja. Das andere sind, sie sind, wenn meine statistische Recherche stimmen sollte, genau gleich groß, nämlich 1,93
Meter. 1,93, ja.
Und an beiden war der erste FC Köln interessiert.
Ach ja, stimmt, richtig.
Und nächste Parallele... Der FC Köln hat in beiden Fällen dann einen Korb vom BVB bekommen.
Stimmt.
Aber der Junge ist richtig, richtig gut im Sinne von vielversprechend, kann man sagen. Ne?
Ja, total. Also habe jetzt tatsächlich auch das ein oder andere Mal die Möglichkeit gehabt, ihn beim Nachwuchs zu sehen. In der U19 schießt er zurzeit alles in Grund und Boden. An dem Montag, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, an diesem Feiertag, zumindest bei uns hier in NRW, nicht in allen Teilen im Bundesgebiet, bei 14 Spielen, 18 Tore, 4 Vorlagen, also da ist einer richtig in Topform. Am Wochenende beim 1-0-Sieg in Köln hat er den entscheidenden Treffer gemacht, über Verantwortung übernommen und vom Punkt geschossen, getroffen. Das ist natürlich jetzt jemand, wir haben ja auch die ein oder andere Frage bekommen aus dem Netz, wie plant denn jetzt der BVB mit dem? Ist das denn wirklich jemand, der vielleicht auch auf Dauer jemand ist, der den Haaland, wir sind wieder bei diesem Thema, ersetzen kann. Und da muss man natürlich ein bisschen auf die Bremse treten. Du hast es gerade eben perfekt angesprochen mit Youssoufa Moukoko. Der Sprung ist natürlich gewaltig aus dem Nachwuchs hoch in die Bundesliga. Ja, aber bei Bradley Fink merkt man einfach, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt dann eben Klick gemacht hat. Also vor einem Jahr war man an einem Punkt, er ist ja damals aus Luzern dann gekommen zum BVB, waren einige Vereine dran, unter anderem soll Espanyol Barcelona, AS Rom dran gewesen sein, hat sich für den BVB entschieden. Und da gab es dann schon auch den Moment, wo man gesagt hat, wohin mit dir, wo geht's weiter, wie geht's weiter, weil es eben nicht so nach vorne ging, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und da haben ganz besonders, so haben wir es zumindest gehört, Otto Addo und auch Mike Tullberg, der U19-Trainer, dann wirklich eine wichtige Rolle gehabt, weil sie sehr, sehr ehrlich und schonungslos mit ihm auch umgegangen sind und gesagt haben, Junge, du musst an den und den Punkten arbeiten, sonst gibt es da keine Verbesserung. Zum Beispiel erster Ballkontakt, mit dem Rücken zum Gegner zu stehen, auch körperlich an sich zu arbeiten. Und der hat die Corona-Pandemie genutzt, hart an sich gearbeitet, soll 7 bis 8 Kilo sogar verloren haben an Körpergewicht, dagegen Muskeln aufgebaut haben, Ernährung umgestellt und. Ja, und man sieht eben, was man mit großem Willen erreichen kann. Und zumindest überlegt der BVB, überlegt auch Marco Rose jetzt mit Blick auch auf die Verletzten ihn zumindest in einem möglichen Wintertrainingslager dann mal hochzuholen zu den Profis, dass er da ein bisschen Luft schnuppern kann. Überhaupt ein spannender Junge. Bradley Fink, die Mutti kommt aus England, Vater und er selbst auch aufgewachsen in der Schweiz. Deswegen für ihn auch immer klar, dass er später mal in der Schweiz spielen wird. Aber ja, genau diese Mischung ist, glaube ich, sehr interessant. Und ein Junge, der lang im BVB-Internat gewohnt hat, die erste Zeit, mittlerweile alleine. Aber der jemand ist, an dem die BVB-Fans vielleicht noch Spaß haben können. Aber wie gesagt, nicht zu sehr ihn jetzt feiern und hypen, weil wir sehen das bei anderen Spielern, wie schnell das dann auch gehen kann. Oder wie schwierig es halt auch gehen kann. Ne?
In der Tat. Also die Entwicklung von diesen jungen Talenten, die verläuft ja in den seltensten Fällen linear. Manchmal gibt es Brüche, manchmal gibt es einfach auch Dinge, die der Jugend geschuldet dann noch nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit bearbeitet wird, fußballerische Inhalte. Und gleichzeitig ist es aber auch für die Jungs kein leichtes Leben. Sie sind einem sehr großen Konkurrenzdruck dort ausgesetzt. Es wird gesiebt Jahr für Jahr. Dann stellt man natürlich speziell bei großen Vereinen wie Borussia Dortmund auch die Frage, erreicht das noch? Geht das noch weiter? Da baut sich auch ein gewaltiger Druck auf. Und ich finde das ganz interessant. Manchmal urteilt man über ein junges Talent, man sieht ihn auf dem Platz, man sieht ihn, wie er in den sozialen Netzwerken bei Instagram irgendwelche Fotos postet, die dann durchaus auch manchmal einen etwas protzigen Charakter haben. Ja. Aber man vergisst manchmal auch dabei, wie hart viele dieser Jungs dafür gearbeitet haben, um sich diesen Traum Profifußballer dann irgendwann mal zu verwirklichen. Und da sind wir bei jemandem, der gerade was das angeht, dieses hart arbeiten, alles auf die Karte Profifußball setzen, von frühester Jugend an, obwohl man jetzt nicht unbedingt aus, sagen wir mal, den sozial am besten gestellten Verhältnissen gekommen ist. Das war für mich Jadon Sancho. Und das hat mich, so sehr ich mich manchmal auch geärgert habe über irgendwelche Reisen in Privatjets oder irgendwelche Fotos von irgendwelchen Luxusjachten, die kein Mensch braucht, so sehr ich mich darüber auch geärgert habe, so sehr hat es mir Respekt abgenötigt, wie hart er von Anfang an gearbeitet hat für seinen Job. Sein Vater, der hat ihn jeden Tag 2x quer durch den Großraum London zu fahren, um ihn dann in das Internat nach Watford zu bringen und so weiter und so fort. Jadon Sancho ist bei Borussia Dortmund leider Gottes Geschichte. Sein Traumwechsel ist realisiert worden zu Manchester United. Tja, und da sieht man, wie schnell das manchmal gehen kann, bis der nächste Karrierebruch, der unerwartete Karrierebruch dann kommt in dem Fall. Da geht nicht viel für ihn bei Jadon. Wie hast du ihn in England verfolgt, Patrick?
Ja, also sie nennen ihn da drüben ja schon 007. Und zwar nicht, weil er irgendwie mit James Bond verglichen wird, sondern weil er 7 Premier League-Spiele hat, kein einziges Tor, kein einzigen Assist überhaupt.
Der ist böse. Unsere englischen Kollegen können manchmal echt fies sein.
Ja, die sind schon noch mal eine Nummer härter. Ne? Also bei uns ist der Boulevard ja auch teilweise schon, wo man sich fragt, puh, wie weit gehen wir? Aber da drüben, da hat man das Gefühl, das kennt keine Grenzen. Und da heißt es halt auch immer, ja, die verdienen viel Geld, die stehen im Mittelpunkt, also müssen sie auch aushalten. Da habe ich ja ein bisschen auch eine andere Meinung, aber ja, Jadon Sancho hat es total schwer. Du auch, davon gehe ich natürlich aus. Wir sind ja auch clevere und gute Leute, ne? Also wir wollen ja nicht irgendjemanden ins Verderben rennen, natürlich kritisch sein, ja. Das gehört dazu, auch zu unserem Job, und das muss man sich auch bis zum gewissen Zeitpunkt gefallen lassen. Ja, 007. Er hat es total schwer da drüben in England, und die Gründe sind natürlich ein bisschen vielschichtig. Die kann man nicht ganz so leicht, glaube ich, runterbrechen. Zum einen ist es natürlich so, er ist damals unter großen Vorschusslorbern gekommen. 85 Millionen war ja der Sockelbetrag, den United bezahlt hat für ihn an den BVB. Es war sein großer Wunsch, nach England zu gehen. Aki Watzke hat es ja mal bei uns im Doppelpass gesagt. Er sieht seinen Markt dort. Der Stellenwert ist, glaube ich, ein anderer für ihn, wenn er in England spielt. Deswegen hat er es am Ende gemacht. Aber er tut sich total schwer. Und das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Unter anderem auch, dass er eine sehr, sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit hatte, mit England die EM gespielt hat. Dann haftet, glaube ich, noch so ein bisschen dieser verschossene Elfmeter an ihm dran bei der EM, der, glaube ich, auch ein bisschen, der schon was mit einem macht, wenn so ein ganzes Land natürlich irgendwie dann auch in so eine, in so eine, ja, ich will nicht Depression sagen, aber in so eine gewisse, irgendwo reingerissen wird, ne? Das ist für einen Jungen, glaube ich, dann auch nicht so ganz einfach. Physisch natürlich noch nicht so auf dem Level, wie es dann sein muss. Und das wird,
Gareth Southgate ist nicht sein Freund. Das merkt man an verschiedenen Stellen. Mhm. Das hat man schon bei der Europameisterschaft gemerkt. Jetzt kürzlich, Sancho ist wieder nominiert worden für die englische Nationalmannschaft, und Sancho hat das ja fast schon ein klein bisschen gehässig kommentiert, fand ich, dass er gesagt hat, ja, Jadon Sancho ist dabei, ob er sich das verdient hat, ist eine andere Frage. Mhm. Macht man als Trainer nicht, ist so ein bisschen, selbst wenn man unzufrieden ist mit dem Spieler, so ein bisschen schwarze Pädagogik. Und ja, ich habe irgendwo so ein bisschen das Gefühl bei Jadon Sancho, er blüht immer dann auf, wenn er auch Vertrauen spürt. Wenn er merkt, pass auf, die stehen auf mich in diesem Verein, der Trainer steht auf mich, die Vereinsführung steht auf mich. Vielleicht ist das auch ein bisschen so ein psychologischer Effekt, dass er noch nicht richtig heimisch geworden ist bei Man U. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist glaube ich, auch ein Grund. Ole Gunnar Solskjaer, der wollte ihn unbedingt haben. Der hat da schon sehr gepusht, dass er seinen Wunschtransfer auch bekommt. Aber am Ende muss man sagen, der steht jetzt auch sehr in der Kritik. Und er muss natürlich auch, anstatt rumzuexperimentieren, gucken, dass er irgendwie auch seine eigene Haut rettet, ne? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, diese Gesamtsituation da drüben bei United, der Trainer, der jetzt viel versucht hat auf verschiedenen Positionen. Aber wir haben uns mal umgehört, und zwar haben wir mit einem United-Experten, mit vielleicht dem United-Experten, Justin Motherhead, gesprochen, nennt sich auch Jay, der betreibt Stratford Paddock, das ist eins der größten Fanseiten für United-Fans drüben auf der Insel, und der hat auch mal eine Einschätzung abgegeben, extra für uns hier im Podcast, was er zu Jadon Sancho zu sagen hat.
Jadon Sancho, I mean, when we bought Jadon Sancho, most United fans, I think like myself, from what we saw on social media and from the people I spoke to, were absolutely buzzing, but obviously pursued him for a long time. We spoke to yourself at Sport Eins, and you told us what a great player he was, and we could see for ourselves as well his performances for Dortmund. It's just been a little bit of a slow start for him. He hasn't really had many opportunities, and he has had, the opportunities he's had, he's done okay, but he hasn't really quite sort of set the world alight, I should say. We've seen some glimpses of what he's capable of, but we've yet to see a real sort of a consistently good game from Jadon Sancho. And I think that perhaps sort of the changes in a system, the changes in his role in a team, he's been moved over from the right to the left and back again. He seems to be sort of, you know, moved around a little bit by Ole Gunnar Solskjaer. Also, he's playing alongside different team members almost every game. We've seen Ole Gunnar Solskjaer shuffling it a little bit. Then there's been the arrival of Cristiano Ronaldo, which you can look at it and go, okay, you know, that's must be a positive because you've got such a good player coming into the team. But it's also another player that's sort of in Jadon Sancho's way, because what happens there is, obviously, they don't play in the same position. Cristiano Ronaldo plays more as a striker, but that means that Mason Greenwood has moved over to the right, and you've got Marcus Rashford coming back from injury on the left. And that sort of left leaves Jadon Sancho in a bit of limbo, because where does he fit in? More recently, we've seen Ole Gunnar Solskjaer go with two up top for the game against Spurs. He went with Edinson Cavani, and he went with Cristiano Ronaldo as a front two. So it has been a little bit difficult for him. And I think, you know, in terms of his start, it's probably not the start that we many of us expected or hoped for. I think we thought we might get a little bit more from him. But I'm not too worried. I think that he is a quality player. You can see that. I think the problem, that the reason he's struggling, from what I mentioned, being moved around a little bit, not getting a run, a consistent run in the team, and obviously now having players in front of him in terms of the likes of maybe Greenwood or Marcus Rashford, who are just sort of ahead him in the pecking order. But I think he'll come good. I think he will get more chances. I don't expect Edinson Cavani and Cristiano Ronaldo to be able to play every game. So I think that when one of them drops out, that's going to free up another attacking position. And I think that whilst he's been in England before, I don't think he's got any, he didn't really have any Premier League experience. So it's just a case of getting used to the Premier League, getting your feet settled here, getting used to your teammates. But we've seen the glimpses of the quality he's got. And I think that we'll see Jadon Sancho shine here at Manchester United. I'm not too concerned about the start he's had, because you can see the quality is there. We just need to see it a little bit more consistently. And he needs a decent run. Hopefully he can get himself a decent run in the team and show us why he's such why he was such a sought-after player and why we paid so much money for him.
Ja, im Grunde genommen auf den Punkt gebracht, noch einmal das Sammelsurium von Gründen, was dazu führt, dass Jadon Sancho bei Manchester United in Old Trafford noch nicht richtig angekommen ist. Gleichzeitig aber auch, da klang natürlich durch, dass das eine Investition ist, die der Verein schon bewusst getätigt hat und dass deshalb auch von Vereinsseite alles unternommen wird, was dazu führt, dass er dann irgendwann bei Manchester United ankommt. Ich glaube, grundsätzlich gilt für Sancho, ein Spieler mit dieser herausragenden Qualität, einer der besten Tempo-Dribbler, einer der stärksten Spieler, was das 1 gegen 1 angeht, der wird seinen Weg machen und es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Was es allerdings nicht leicht macht für ihn, denke ich, dass er da ja schon sehr stark unter dem Brennglas steht, dass er unter Beobachtung ist, dass er natürlich auch gemessen an diesem großen Investment vielleicht mit einer Erwartungshaltung konfrontiert wird, der zurzeit noch nicht gerecht werden kann. Aber ich glaube, die Qualität bei ihm ist vorhanden und deshalb gehe ich davon aus, dass er sich da auch früher oder später durchsetzen wird.
Das glaube ich auch. Das hat man ja auch bei dem Justin. Also erstmal Hut ab, Olli, dass du das alles so perfekt verstanden hast. Ich muss sagen, ich muss da heute Morgen beim Frühstück wirklich dreimal reinhören in diesen krassen Akzent und Dialekt.
Also, ich glaube, ich hatte eher Vermutung, was er meint.
Ja, genau, so ging es mir auch. Die Jungs hatten mich auch letztes Jahr, oder dieses Jahr war es ja, in dem Sancho-Poker ab und an mal im Podcast, und da muss ich sagen, das ein oder andere Mal habe ich getippt, was er meinen könnte, und habe dann die Antwort gegeben.
Nur Schotten sind noch schlimmer.
Nur Schotten, man gar nicht. Ja. Und Waliser, ne, wahrscheinlich auch. Ne?
Ja, genau.
Ja. Nee, genau. Also die sagen ja alle, dass sie da schon überzeugt sind, dass der Jadon das zeigen wird. Er ist eine große Klasse. Das hört man ja auch bei Justin raus, der das ganz klar sagt. Übrigens, ich habe mich auch nochmal informiert und mit einem aus dem direkten Umfeld gesprochen von Jadon Sancho. Also da habe ich auch mal gefragt, hättet ihr gewusst, dass Ronaldo kommt, hättet ihr es trotzdem gemacht? Und die meinen, ey, ihr könnt davon ausgehen, dass wir wussten, dass Ronaldo kommt, weil die Nummer 7 war ja eine Nummer, mit der auch Jadon Sancho ein bisschen geködert wurde. Und dann wurde denen schon gesagt, ey, da könnte was passieren, weswegen ihr die Nummer 7 nicht bekommt. Also, und wir hören da auch, dass Cristiano Ronaldo schon ihm oder sich dem Jadon annimmt, auch mit Rat und Tat an der Seite steht. Und klar, für so einen Spieler ist es natürlich großartig, mit Cristiano Ronaldo zusammenzuspielen. Und von dem kann man nur lernen. Und es ist ja auch nicht die Position 1:1, die ihm weggenommen wird. Also dem muss man ein bisschen Zeit geben. Das ist, glaube ich, auch normal in der Krise oder überhaupt in so einer Karriere. Der ist ja auch noch sehr jung, 21 Jahre alt, dass das mal Dellen hat. Und da wird er, glaube ich, gestärkt herausgehen. Davon ist, glaube ich, auszugehen. Ne? Ja. Achso, wir hatten da tatsächlich noch eine Frage von einem Fan, der dieses Themengebiet abdeckt, wie wir uns das erklären. Fragt Manuel aus dem Sauerland, die Krise, das machen wir, oder haben wir jetzt gerade eben ja schon versucht zumindest zu beantworten, aber die Frage auch, ob es eine Möglichkeit gibt, ihn zurückzuholen zum BVB mit einer Leihe, aber da, Olli, sehr, sehr, ja, sehr gering die Möglichkeiten, ne? Weil der Junge will sich da durchsetzen, will da bleiben und der BVB.
Nein, ja, das Kapitel, nicht, das Kapitel ist zu Ende, so schön es auch war, und egal wie viel Wehmut am Ende da aufgekommen ist, dass so ein toller Spieler leider Gottes nicht mehr in der Bundesliga spielt.
So ist es. Aber Olli, ein Spieler, der bald vielleicht in die Bundesliga kommen könnte, um das nochmal kurz anzureißen, wir sind hier irgendwie heute gut unterwegs, was die Talente angeht, das ist Karim Adeyemi,
ja.
Der drüben in Salzburg ja zurzeit für Furore sorgt, der ein Tor nach dem nächsten schießt und der sich auf die Liste ja aller Top-Clubs in Europa gespielt hat. Und da hören wir, dass der BVB ganz vorne dabei ist im Rennen weiterhin. Sebastian Kehl hat sich der ganzen Sache angenommen, ist beim Spiel von Salzburg gegen Wolfsburg runter nach Österreich geflogen, hat sich da auch mit dem Berater von Karim Adeyemi, mit Thomas Solomon getroffen und da wurde sich auch schon konkret ausgetauscht über Zahlen. Also das ist schon eine gewisse Wertschätzung, die Adeyemi-Seite spürt, die für sich, glaube ich, auch schon sieht, was beim BVB möglich ist. Beispiele sind ja immer wieder Erling Haaland, Jude Bellingham, was junge Leute da eben drüben dann auch erreichen können beim BVB in jungen Jahren. So also wie wir es gehört haben, steht in der Woche noch ein Termin mit Oliver Minzlaff an, also mit RB Leipzig. Das Kapitel ist auch noch nicht ganz beendet, im Gegenteil. Also die kämpfen da auch sehr, sehr hart darum. Das ist ja ausgerechnet das Duell am Wochenende, ja, Dortmund gegen Leipzig. Also können vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig dann für Karim Adeyemi sein, in welche Richtung oder zu welcher Richtung er tendiert. Weil was wir am Ende hören ist, dass in diesem Monat, also im November, soll eine Entscheidung bei Karim Adeyemi gefällt werden. Es sieht sehr nach Bundesliga aus, es sieht sehr nach Dortmund aus, aber es sind noch ein paar andere Vereine dabei. Liverpool unter anderem, PSG, die sehr interessant sind, beide Madrider Vereine. Inter Mailand hat ein konkretes Angebot gegeben. Thomas Solomon hat ja auf Instagram den einen oder anderen mitgenommen sogar und gezeigt, wo er gerade unterwegs ist, die auch schon 5-Jahres-Vertrag geboten haben. Aber wir hören eben, dass die Bundesliga da als perfekter Zwischenschritt angesehen wird. Und es wäre toll, wenn das nächste Top-Talent dann zum BVB kommt, Olli. Ne?
Haben wir ja
schon ein paar gesehen.
Ja, und das ist ja auch etwas, mit dem Borussia Dortmund wuchern kann. Also diese mittlerweile stattliche Anzahl von internationalen Top-Talenten, die nach Dortmund gekommen sind, die sich hier dann gut entwickelt haben und die dann aus Sicht des BVB irgendwo auch leider Gottes dann irgendwann den Sprung zu dem nächstgrößeren, in Anführungsstrichen, Verein gemacht haben. Vielleicht wird es Zeit, dass Michael Zorc und Sebastian Kehl nochmal Manni Schwabel kontaktieren, den Präsidenten und Macher der Spielvereinigung Unterhaching. Der kannte ja Adeyemi, als er als junger Spieler damals in Haching war. Der hat sich um ihn gekümmert, der hat ihn gefördert, der hat ihm auch mal, wenn er zwischendurch geglaubt hat, er könnte es in der Schule ein bisschen schleifen lassen, Tritt in den Allerwertesten verpasst, hat mit ihm mal gesprochen, hat gesagt, mein Gott, ein paar Mal musste ich zum Direktor und mir das da anhören, was der in der Schule da nicht auf die Kette gekriegt hat. Aber wie gesagt, der wäre vielleicht jemand, der seinen Einfluss auf Adeyemi geltend machen könnte.
Total. Und vor allen Dingen nicht schlecht für Unterhaching. Das hat ja auch schon Florian Plettenberg, unser Bayern-Reporter, in seinem Podcast Bayernwoche auch schon mal deutlich gemacht. Unterhaching bekommt er tatsächlich auch ein paar Prozente bei einem Weiterverkauf. Ne? Und das ist am Ende, glaube ich, nicht ganz unerheblich. Die Ablösesumme soll ja irgendwie 35, 40 Millionen am Ende sein. Also da wird dann auch Manni Schwabel und Unterhaching ganz schön viel Kohle bekommen. Also Win-win für alle Beteiligten.
Also das Schlitzohr Manni Schwabel wird, also wenn er die Möglichkeit hat, da in irgendeiner Form vielleicht auch Weichen zu stellen, könnte ich mir vorstellen, dass er es auch machen wird.
Das denke ich auch. Sonst wäre er ein schlechter Berater, ne? Oder zumindest ein schlechter Geschäftsmann. Und das ist er nicht, keineswegs. Ja. Ja, die Frage ist jetzt, Olli, wie schlagen wir am besten dann die Kurve zu unserer nächsten Rubrik? Bin gerade ein bisschen am Überlegen, aber vielleicht habe ich es. BVB spielt ja gegen Ajax Amsterdam. Und muss da mehr als Wiedergutmachung leisten nach dem 0-4 in Amsterdam. Hoffen natürlich alle BVB-Fans, dass es ein großer Pokalabend für den BVB gibt und große Pokalnächte mit dem BVB. Gab es in der Vergangenheit schon einige. Ich habe den einen oder anderen schon miterlebt, aber du, glaube ich, ein paar mehr, Olli, ne?
Ja, sagen wir mal so. Das ist für diese Überleitung würde ich sagen, 2-.
2-, ja, das geht doch.
Aber
das war so meine Note auch immer früh in der Schule. Also ich habe immer 3+, 2-, aber das hat auch gereicht.
Dann, ich habe gedacht, weil wir in der letzten Ausgabe haben wir über den DFB-Pokalsieg 1989 gesprochen und dass das so etwas wie, ich sag mal, die Initialzündung gewesen ist für das, wann an Erfolgen dann in den 90er Jahren sich eingestellt hat. Und das ist tatsächlich auch so. Es war allerdings eher sowas wie die emotionale Initialzündung. Damals hat Borussia Dortmund gemerkt, ey, es geht was. Man kann auch als Ruhrgebietsverein Titel gewinnen. Und der wirtschaftliche Grundstock für das, was dann in den 90er Jahren in diese zwei Meisterschaften mündete, plus dann natürlich als Höhepunkt in den Gewinn der Champions League, der wirtschaftliche Grundstock, der wurde in der Saison 1992-93 gelegt. Der BVB ist im Sommer 92 Vizemeister geworden, zog also in den UEFA-Pokal ein. Und in dieser UEFA-Pokalspielzeit hat sich eine ganz besondere Konstellation ergeben, nämlich dahingehend, dass im Prinzip alle deutschen Europapokalteilnehmer, sei es in der Champions League, die damals zum ersten Mal ausgespielt worden ist, im Europapokal der Pokalsieger und im UEFA-Pokal relativ früh die Segel gestrichen haben. Und der einzige Club, der überblieb und der es dann tatsächlich im UEFA-Pokal bis ins Finale durchgezogen hat, das war der BVB. Also nur kurzer Exkurs, der VfB Stuttgart als deutscher Meister, der musste, um in die Champions League Gruppenphase einzuziehen, eine Playoff-Spielrunde bestreiten gegen Leeds United. Und dann unterlief Christoph Daum dieser verhängnisvolle Wechselfehler. Er wechselte den vierten Ausländer ein. Dann gab es ein Entscheidungsspiel, obwohl an sich der VfB Stuttgart schon qualifiziert gewesen wäre. Dann gab es ein Entscheidungsspiel, das haben die Stuttgarter verloren. Aber auch alle anderen schieden relativ früh aus. Nur, wie gesagt, der BVB nicht. Der hat durchgezogen. Erste Runde Floriana Lavaletta, zweite Runde großartige Spiele Celtic Glasgow, ne? 1-0 in Dortmund, 2-1 dann im Celtic Park, dritte Runde Real Saragossa mit dem damals allerdings schon etwas alternden deutschen Weltmeister Andy Brehme. Das legendäre Spiel, wo Günter Kutowski unsterblich wurde, hat trotz einer Kopfverletzung weitergespielt mit einem Turban. Dann gab es im Viertelfinale den AS Rom mit Thomas Hessler. Da gab es ein 0-1 in Rom und ein dramatisches 2-0 im Rückspiel in Dortmund. Absoluter Höhepunkt dann das Halbfinale AG Auxerre. 2-0 in Dortmund, dann 0-2 nach 90 Minuten und Verlängerung in Frankreich und dann ein Elfmeterschießen, in dem Stefan Kloß, der damalige BVB-Keeper, unsterblich wurde. Finale dann gegen Juventus Turin. Okay, und das war dann definitiv eine Nummer zu groß.
Mit Hin- und Rückspiel, ne?
Mit Hin- und Rückspiel, ja. Das Finale damals noch. Im Del Alpi dann das Rückspiel mit Juve und Dino Baggio, Roberto Baggio, Antonio Conte, dem heutigen Trainer,
Andi Möller. Und Andreas Möller.
Andi Möller, genau, Gianluca Vialli, Jürgen Kohler. Der BVB hatte eigentlich keine Chance. Das war ein deutlicher Qualitätsunterschied. Und zudem gab es auch viel, viel Verletzungspech. Also da standen dann Leute wie beispielsweise Bodo Schmidt und Uwe Grauer in der Startformation von Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, trotzdem bis ins Finale durchgezogen. Und die besondere Konstellation in diesem Jahr ist gewesen, dass es gab noch keine zentrale TV-Vermarktung. Das heißt, du konntest als Europapokalteilnehmer dein Spiel fernsehtechnisch selbst vermarkten und dadurch, dass alle anderen deutschen Teilnehmer früh ausgeschieden waren, war Borussia Dortmund sozusagen der einzige Verein, der internationalen Fußball zu offerieren konnte. Michael Mayer, der damalige Manager, hat das natürlich ausgenutzt und hat unglaublich hohe Fernsehhonorare ausgehandelt und auch kassiert. Also die Rede ist von einer Summe, damals astronomisch viel, von über 40 Millionen Mark. Und gleichzeitig wurde dieses Geld dann genommen, um in die Mannschaft zu investieren. Das war die Zeit der Rückholaktion. Also zunächst war ja schon im Sommer 1992 im Vorgriff auf diese Einnahmen Stefan Reuter gekommen von Juventus Turin. Dann kam in der Winterpause Matthias Sammer von Inter Mailand. Und dann kam im Sommer 1993 Karl-Heinz Riedle für damals 4,5 Millionen Ablöse. Das ist etwas, da würde man für einen internationalen Topstürmer heute sagen, ey, das ist aber sehr, sehr günstig. Und damals gab es tatsächlich eine Diskussion rund um Dortmund über die Verwerflichkeit dieser unmoralisch hohen Summen. Das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen heutzutage.
Nee, aber so wen kriegt man heute für 4,5 Millionen, ne?
Ja, in der Tat. Aber so haben sich die Zeiten halt geändert. Dann kam noch Andi Möller, dann kam Jürgen Kohler, dann kam Julio César, später auch Paulo Sousa, andere internationale Stars, meist alles aus der Serie A. Das war damals das Nonplusultra im europäischen Fußball. Und aus dieser Mannschaft wurde dann die Mannschaft geformt, die dann zweimal deutscher Meister wurde und die Champions League gewonnen hat. Wie gesagt, damals wurde der Grundstock dafür gelegt, dass Borussia Dortmund in den internationalen Spitzenbereich aufgestiegen ist. Nach dem Champions League-Gewinn hat man dann so ein bisschen die Übersicht verloren. Die Mannschaft war über den Zenit, die Mannschaft war dann auch zu teuer und man tat sich schwer, damit wettbewerbsfähig zu bleiben. Man baute gleichzeitig auch viele Verbindlichkeiten auf, die dann zu dieser Finanzkrise geführt haben. Aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. So. Jetzt bin ich fertig.
Jetzt bist du fertig.
Ja. Ich kriege auch keine Überleitung jetzt mehr zu dir hin.
Immer wieder, aber ich finde es immer wieder gut. Ich finde es immer wieder gut, den Geschichtsexkurs. Ich habe eben mal parallel geguckt hier in dem UEFA-Cup-Wettbewerb, was da denn so die Torschützenkönige waren. Gérald Batikle von AG Auxerre mit 8 Toren, George Weah, Paris Saint-Germain mit 7. Ja. Und dann kommt schon Marcel Wittecek bei Kaiserslautern mit 6. Und Anthony Yeboah bei Eintracht Frankfurt mit 5. Also was für ein Wettbewerb damals, ne?
Er war ein großartiger Wettbewerb, das muss man sagen. Also die Spiele, speziell diese Duelle mit AG Auxerre, mit den Franzosen, die hatten diesen kauzigen Trainer namens Giroud, der, ich glaube, über 35 Jahre dort Trainer gewesen ist. Und eine beeindruckende, eine wirklich schillernde Persönlichkeit in vielerlei Hinsicht, hat sehr gerne zu vorgerückter Stunde nach ein paar Gläsern Rotwein Edith Piaf gesungen. Also das war eine schöne Zeit und wie gesagt für Borussia Dortmund eine wichtige Zeit, weil emotional, die Spiele waren großartig, man konnte durch Europa reisen und gleichzeitig die Einnahmesituation war eine ganz spezielle und von der hat Borussia Dortmund viele, viele Jahre dann stark profitiert.
Schauen wir mal, ob der BVB auch stark profitiert von seinen Fans und von allem, was drumherum ist. Jetzt am Wochenende sage ich jetzt unter der Woche gegen Ajax Amsterdam, da wird natürlich eine klare Reaktion gezeigt und dann das Topspiel in Leipzig. Also freuen wir uns ganz besonders drauf, Olli. Und dann sind wir am Ende schon wieder.
Und ja, und das bedeutet, dass wir dann nach diesen beiden Spielen in der nächsten Ausgabe auch wieder viel zu erzählen haben, glaube ich.
Das ist richtig. Das haben wir ja sowieso immer. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns treu bleibt. Schickt uns gerne Fragen rein, was euch interessiert, so wie wir jetzt hier die Fanfrage mit Jadon Sancho beantwortet haben. Das freut uns immer ganz besonders. Bleibt uns treu und Olli, bleibt uns eigentlich nur zu wünschen eine gute Woche, ne?
Ja, das wünsche ich auch. Und bis bald.
Bis bald.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.